Deutschlandfunk Marktplatz.
Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen zum Marktplatz. Glaubt man den Werbevideos der großen Mobilfunkanbieter, dann hat die Zukunft in Deutschland quasi gerade erst richtig begonnen. Die neue fünfte Generation der Mobilfunktechnik, kurz 5G, die soll nicht nur schneller und besser sein als alle seine Vorgänger, sie soll auch angeblich Dinge möglich machen, die wir uns noch gar nicht richtig vorstellen können. Von selbstfahrenden Autos über ferngesteuerte Operationen per Internet ist da die Rede, bis hin zu Produktionsabläufen in der Industrie, die sich über das sogenannte Internet der Dinge praktisch selber steuern. Was davon wirklich realistisch ist und was vielleicht doch einfach nur alberne PR-Versprechen, das wollen wir heute im Marktplatz klären. Vor allem aber wollen wir fragen, was die 5G-Mobilfunktechnik für uns Verbraucher bringt. Sei es mit dem Laptop oder Smartphone unterwegs, aber auch zu Hause in Regionen, in denen es bislang vielleicht noch keine schnellen DSL-Anschlüsse gibt. Und wir schauen auch, was der Ausbau der 5G-Netze für Menschen mit älteren Smartphones bedeutet, denn im Gegenzug werden seit einigen Monaten Funkmasten für das ältere UMTS-Netz Schritt für Schritt abgeschaltet. Unser Thema heute im Marktplatz also 5G statt UMTS und LTE, neuer Mobilfunkstandard, neue Smartphones. Und als Experten sind mir zugeschaltet Stefanie Kahnert von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Sie ist Referentin für Recht und Expertin für Verbraucherfragen rund um den Bereich Telekommunikation. Hallo Frau Kahnert und herzlich willkommen hier bei uns im Marktplatz.
Ja, hallo.
Mein zweiter Gast ist Hannes Rügheimer vom Magazin Connect. Er ist dort Experte für alle Fragen rund um Mobilfunk und 5G. Herr Rügheimer, auch Ihnen ein herzliches Willkommen im Marktplatz. Ich hoffe, Sie können uns auch gut hören.
Hallo, einen schönen guten Morgen, Herr Römermann und an alle Hörer.
Wunderbar. Und last but not least aus Hannover ist uns zugeschaltet ein alter Bekannter hier im Marktplatz, Urs Mansmann vom CT-Magazin. Er beschäftigt sich ja seit Jahren auch mit den Themen Telekommunikation und Mobilfunk und war genau deshalb hier auch im Marktplatz schon häufiger als Experte dabei. Lieber Herr Mansmann, herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch diesmal wieder dabei sind.
Schönen guten Morgen.
Und natürlich interessieren wir uns wie immer auch für Ihre Fragen und Anregungen rund ums Thema. Haben Sie vielleicht schon ein neues 5G-fähiges Smartphone und surfen mit Hochgeschwindigkeit durchs Netz? Und wenn ja, dann erzählen Sie uns doch einfach, wie das so klappt und wo es vielleicht auch noch hakt. Haben Sie vielleicht noch ein altes Smartphone und bekommen jetzt inzwischen immer seltener überhaupt noch einen brauchbaren Internetzugang? Oder fragen Sie sich, worauf Sie jetzt beim Handykauf oder beim Abschluss eines neuen Mobilfunkvertrages so achten sollten? Wir sind gespannt auf Ihre Anrufe. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt, 5G steht für die fünfte Generation im Mobilfunk. Der Weg dahin und die wichtigsten Abkürzungen und Begriffe, die Ihnen vermutlich im Laufe dieser Sendung immer mal wieder begegnen werden, die erklären wir jetzt mal ganz kurz zusammengefasst in einem kleinen Beitrag.
Die ersten Vorläufer des Mobilfunks gibt es in Deutschland seit Ende der 1950er Jahre. Die Funktechnik der ersten Autotelefone war allerdings riesig und teuer. Erst in den 1980er Jahren gab es dann tatsächlich tragbare und bezahlbare Telefone für unterwegs. Die waren allerdings immer noch so groß wie ein Aktenkoffer.
Die analogen Autotelefone, inklusive der wenigen tragbaren Geräte, werden heute in der Regel als erste Mobilfunkgeneration bezeichnet, also quasi als 1G. Abgelöst wurden sie in den 1990er Jahren durch die digitale zweite Mobilfunkgeneration. Mit der Digitaltechnik konnte jetzt in deutlich besserer Tonqualität telefoniert werden und die Telefone für diese neuen D- und E-Netze wurden immer kleiner und handlicher.
Diese zweite Generation der Mobilfunknetze oder 2G ist heute immer noch in Betrieb. Über das sogenannte Roaming können Mobiltelefone über die 2G-Netze erstmals auch im Urlaub oder auf Dienstreisen praktisch weltweit benutzt werden.
Mobiles Internet oder gar das Streamen von Musik oder Videos auf ein Telefon war in der zweiten Mobilfunkgeneration allerdings ursprünglich nicht vorgesehen. Erst nachträglich wurde mit den Techniken GPRS und Edge mobiles Internet auch in den alten Mobilfunknetzen nachgerüstet. Allerdings ist die Datenübertragung dabei extrem langsam und im Alltag heute praktisch kaum noch brauchbar.
Erst die dritte Mobilfunkgeneration UMTS oder eben 3G war von Anfang an für mobile Internetnutzung gedacht. Eingeführt wurde sie in den frühen 2000er Jahren. Die Zeit der UMTS-Netze geht allerdings schon wieder zu Ende. Nach und nach werden die Funkmasten der dritten Mobilfunkgeneration abgeschaltet und auf neuere, schnellere Mobilfunkstandards umgerüstet.
Die meisten Smartphones unterstützen inzwischen zumindest die vierte Mobilfunkgeneration, LTE oder eben 4G. LTE wurde in Deutschland vor rund 10 Jahren eingeführt und hat die Übertragungsgeschwindigkeit gegenüber der Vorgängergeneration vervielfacht. Mit LTE lassen sich selbst große Datenmengen und Videos in hochauflösender HD-Qualität in Sekundenschnelle übertragen.
Glaubt man den Werbeversprechen der Mobilfunkanbieter, soll die jetzt gestartete fünfte Mobilfunkgeneration oder 5G das alles aber noch einmal in den Schatten stellen. 10 bis 100 Mal schneller als seine Vorgänger soll 5G sein. Und damit möglicherweise sogar schneller als ein typischer Glasfaser-Internetanschluss für zu Hause.
Unser Thema heute im Marktplatz: 5G statt UMTS und LTE. Neuer Mobilfunkstandard, neue Smartphones. Urs Mansmann, wir haben es gerade im Beitrag gehört, das 5G-Netz soll sogar schneller sein als viele Glasfaseranschlüsse, die momentan so verkauft werden. Sind das alles nur schöne Werbeversprechen? Und die Wahrheit sieht doch ganz anders aus, oder ist da was dran?
Na, es kommt ganz drauf an. Da, wo das 5G-Netz heute schon richtig gut ausgebaut ist, da, wo alle Funkfrequenzen genutzt werden, die dafür zur Verfügung stehen, erreicht man tatsächlich ein Gigabit. Und das ist so ungefähr die Richtschnur, was ich zu Hause bei meinem Festnetzanschluss maximal bekommen kann. Aber das bekomme ich natürlich auch nur unter Idealvoraussetzung, das heißt sehr gute Netzversorgung. Und es darf auch nicht allzu viel in der Zelle los sein, denn die Kapazität verteilt sich auf alle Mobilfunknutzer. In dem Moment, wo da mehrere Leute anfangen, große Dateimengen runterzuladen, wird meine Verbindung langsamer.
Also je mehr Leute bei einem Funkmast angemeldet sind, desto langsamer wird es.
Ja, das ist das sogenannte Shared Medium, also ein geteiltes Übertragungsmedium. Das hat nur eine beschränkte Kapazität und kann nicht jedem Nutzer gleichzeitig die maximale Kapazität zur Verfügung stellen.
Sie begleiten das Thema 5G und Mobilfunk ja schon seit Jahren für das Technikmagazin CT. Telefonieren und surfen Sie denn eigentlich ganz privat mit Ihrem Smartphone jetzt auch schon eine ganze Weile im 5G-Netz, oder ist das bei Ihnen zu Hause vielleicht auch noch gar nicht ausgebaut?
Es ist zum einen bei mir zu Hause noch nicht ausgebaut und zum anderen habe ich ein sehr gut funktionierendes 4G-Handy. Das werde ich jetzt erstmal so lange weiter benutzen, bis ich es austauschen muss. Aber wenn ich mir jetzt ein neues Handy kaufen müsste, beispielsweise weil ich es runtergeworfen habe oder weil es sonst nicht mehr funktioniert, dann würde ich tatsächlich zum 5G-Handy greifen auf jeden Fall.
Bei neuen Handys also eher ein 5G-Handy kaufen. Und Sie haben es aber beruflich vermutlich mit Testgeräten ausprobiert. Was sind da Ihre ersten Eindrücke vom 5G-Netz? Fühlt sich das tatsächlich ganz anders an oder ist das eigentlich das Gleiche wie sonst auch?
Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Man muss es ja eigentlich messen, denn wenn ich so ein Gerät in die Hand nehme mit der Erwartungshaltung, dass es schneller ist, dann fühlt es sich auch schneller an. Aber es ist schon sehr, sehr zügig, wenn ich 5G benutze. Die Datenübertragung läuft im Handumdrehen. Das liegt auch an den sogenannten Latenzen, das heißt die Verzögerungszeit, wie lange das Netz braucht zu reagieren. Die ist bei 5G etwas niedriger und das merkt man auch schon deutlich in der Praxis.
Hannes Rückheimer, Sie kümmern sich um das Thema Mobilfunk und 5G beim Magazin Connect. Wie revolutionär finden Sie denn den Start von 5G bisher? Da war ja die Rede, ich habe es am Anfang zitiert, irgendwie in Werbevideos war die Rede von irgendwie selbstfahrenden Autos, Fernoperationen. Das ist alles momentan noch ein bisschen sehr weit hin oder vielleicht auch totale Fantasie?
Also jetzt kommt es wirklich ein bisschen auf jedes Wort Ihrer Fragestellung an. Wie revolutionär finde ich den Start von 5G? Was wir gerade erleben, ist eigentlich nichts Neues von der technologischen Entwicklung her. Am Anfang einer Netzgeneration, wie wir jetzt eben gerade die fünfte erleben, sind die ersten Implementationen, sind die ersten Funkzellen natürlich wirklich das allererste, was man von dieser Technologie so mitbekommt. Ich hatte mir tatsächlich, um die Frage vorher auch noch von meiner Warte zu beantworten, im letzten Herbst das neue iPhone gegönnt, was ja jetzt 5G kann. Habe zu Hause noch keinen 5G-Empfang und erlebe jetzt das, was ich vor 10 Jahren bei 4G, bei LTE auch schon erlebt hatte. Man freut sich dann doch immer, wenn so dieses 5G-Logo mal auftaucht, weil man irgendwo an irgendeiner Stelle ist. wo die Netzversorgung da ist. Jetzt haben wir bei Connect ja auch schon seit, ja, ich würde mal sagen, so 5 Jahren, 6 Jahren über 5G berichtet, also lange vor dem technischen Start. Und da natürlich auch all diese Visionen geschildert, die Sie jetzt auch vorhin in Ihrer Anmoderation dargelegt haben, mit den selbstfahrenden Autos und den Teleoperationen und so weiter, wobei man die sicherlich dann auch im Einzelnen noch mal ein bisschen kritisch hinterfragen muss. Aber wichtig ist, das ist so die Zielsetzung, die die Netzbetreiber verfolgen. Das, was jetzt im Augenblick seit einem knappen Jahr am Markt ist, was ausgebaut ist, was man jetzt mit 5G-Endgeräten wirklich erleben kann, das ist noch ein ganzes Stück von dieser Vision weg. Also vieles von dem, was da so kolportiert worden ist mit ganz, ganz schnellen Datenübertragungen, man spricht in der Fachsprache von Latenzen im Millisekundenbereich, das können die Netze im Augenblick noch gar nicht. Da soll das mal hingehen.
Was sind Latenzen?
Latenzen sind die Reaktionszeiten. Also wie schnell bekomme ich quasi eine Antwort aus dem Netz auf eine Anfrage? Das ist beim Surfen und beim Mail-Abrufen natürlich nicht so wahnsinnig entscheidend, ob wir da irgendwie von 60 oder 200 Millisekunden sprechen. Aber bei vielen dieser Anwendungen, die eben in Zukunft möglich werden sollen, also gerne wird eben immer die Teleoperation genannt, wenn der Chirurg 200 Kilometer weiter weg sitzt und schneidet auch nur einen Millimeter zu weit, dann ist das ziemlich fatal. Also muss das Netz einfach sehr, sehr schnell sein, um die Kommandos am Zielort abzuliefern. Und das nennt man Latenz. Und die soll eben sehr, sehr kurz werden. Da sind eine ganze Menge technischer Tricks im 5G-Netz vorgesehen, die aber im Augenblick, wie gesagt, zum Teil noch gar nicht eingeschaltet oder noch gar nicht technisch verfügbar sind.
Gerade bei diesen Fernoperationen, aber auch bei der Frage, ob jetzt nun selbstfahrende Autos sich über 5G koordinieren, da stelle ich mir aber schon die Frage, ist das nicht eigentlich viel zu gefährlich für solche Anwendungen, sich auf ein Mobilfunknetz zu verlassen, was ja eben sich doch durch verschiedenste Einflüsse stören lassen kann oder was auch mal ausfallen kann? Das klingt doch irgendwie ein bisschen seltsam.
Ja, das ist tatsächlich ein guter Aspekt und eine gute Frage dabei. Also ich glaube, die Netzbetreiber haben sich halt auch am Anfang ihrer Kommunikation wirklich schwer getan, plastisch zu übersetzen, was sind denn die Vorteile dieser Technologie. Vielleicht der eine oder andere, der auch schon ein bisschen länger Mobilfunk nutzt, auch unter den Hörern, wird sich erinnern, das war bei 4G am Anfang ja auch durchaus ein Problem, dass man so gar nicht richtig wusste, was wollen wir mit dieser Technologie eigentlich. Jetzt war auf einmal die schnelle Datenübertragung da, aber alle haben nach der sogenannten Killer-Applikation gesucht und dachten, das werden dann mal irgendwie Videokonferenzen. Gut, die haben wir jetzt dann Corona tatsächlich bekommen mittlerweile, waren aber lange Zeit ja gar nicht wahnsinnig erfolgreich im Markt. Und die Killer-Applikation bei 4G war dann tatsächlich einfach das mobile Internet, das Surfen, das Aufrufen von Webseiten auf dem Smartphone.
Dass das jetzt tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Ist denn für Sie schon irgendwas da tatsächlich bei 5G absehbar? Was verändert das für den normalen Verbraucher?
Also es ist tatsächlich schneller, wie Urs Mansmann auch schon sagte, wenn man wirklich viele optimale Bedingungen zusammenkommen. Es hat natürlich, da kommen wir ja in unserem Gespräch auch noch drauf, auch Auswirkungen in Richtung des Netzausbaus der verschiedenen Anbieter in Deutschland. Das heißt, mit einem 5G-tauglichen Endgerät bin ich einfach besser aufgestellt, auch wirklich gute Leistung zu bekommen, wenn es insbesondere bei 3G jetzt immer enger werden wird und auch 4G einfach dadurch, dass es sehr, sehr viele Leute gleichzeitig nutzen, halt an seine Kapazitätsgrenzen kommt. Also das ist, glaube ich, im Augenblick so der wesentliche praktische Vorteil von 5G. Da kommt noch vieles mehr, aber da müssen wir noch ein paar Jahre Geduld haben.
Also man kann sich eher darauf verlassen, dass man tatsächlich ein halbwegs ordentlich schnelles Netz bekommt, wenn man dann ein 5G-Handy hat. Stefanie Kahnert, Sie sind bei der Verbraucherzentrale in Brandenburg für Mobilfunk und Verbraucherrecht zuständig. Kommen zum 5G-Ausbau und auch zur Abschaltung von UMTS denn jetzt eigentlich schon viele Verbraucher mit ganz konkreten Fragen auf Sie zu? Oder ist das so ein Thema, wo Sie momentan, ich sag mal, eher vorsorglich Verbraucher aufklären?
Ja, das ist tatsächlich ein Thema, wo wir im Bereich der Vorsorge im Moment tätig sind. Wir wollen natürlich, dass niemand abgehängt wird und plötzlich sozusagen ohne Netz dasteht. Und insofern betreiben wir da ein bisschen Aufklärung. Aber dass jetzt aktiv die Verbraucher bei uns anklopfen und sagen, Mensch, was passiert denn da? Das ist tatsächlich im Moment nicht der Fall. Ab und an haben wir mal jemanden, der kommt mit einer Kündigung und sagt, hier, 3G-Netz soll abgeschaltet werden, mein Anbieter kündigt mir gerade, ist denn das rechtens? Das hatten wir schon mal, aber auch wirklich sehr vereinzelt.
Auf solche Vertragsfragen kommen wir gleich bestimmt noch mal etwas ausführlicher. Die Frage, die ich mir stelle, was sind denn die, ich sag mal, die ein, zwei wichtigsten Punkte, die Sie Verbrauchern im Zusammenhang mit 5G kommunizieren wollen mit dem Ausbau jetzt?
Na, wichtig ist auf jeden Fall, dass ich schaue, was für einen Vertrag ich habe. Ja, ob ich im 3G-Bereich viel unterwegs bin oder nur viel unterwegs sein darf, weil mir vielleicht LTE noch verwehrt ist vertraglich. Und der zweite Punkt ist einfach, dass ich möglicherweise ein zu altes Smartphone habe, dass wenn wirklich diese Abschaltung im großen Stile kommt, dass ich dann plötzlich mit meinem Handy, weil es zu alt ist, nicht mehr surfen kann.
Die Frage, die ich mir auch noch stelle, mit was für einem Handy surfen Sie denn? Haben Sie schon ein 5G-fähiges Handy oder warten Sie da noch ein bisschen ab?
So revolutionär bin ich tatsächlich nicht wie meine Kollegen hier. Ich habe ein gutes 4G-Handy und damit bin ich auch im Moment sehr zufrieden.
Okay. Würden Sie denn sagen, dass Verbraucher jetzt im Zweifelsfall jetzt möglichst schnell umsteigen sollten oder würden Sie sagen, da kann man auch tatsächlich noch abwarten? So ähnlich hatte sich ja, glaube ich, Herr Mansmann auch geäußert.
Ja, ich bin da auch eher tatsächlich jetzt von der abwartenden Generation. Ich denke, so für den Durchschnittsverbraucher ist das jetzt nicht zwingend, dass ich schon morgen das 5G-Handy auf dem Tisch haben muss. Ich glaube, da kann man noch ein bisschen abwarten.
Wer braucht denn tatsächlich oder wer kann momentan denn tatsächlich eigentlich am meisten von 5G, vom 5G-Netzausbau und von 5G-Handys, Smartphones und Ähnlichem profitieren, Herr Mansmann? Was würden Sie da sagen? Für wen ist das jetzt momentan tatsächlich am spannendsten?
Also im Moment profitieren davon Heavy-User, Leute, die den Mobilfunk sehr, sehr intensiv nutzen, die in Gegenden unterwegs sind, wo das 5G-Netz bereits ausgebaut ist. Die können natürlich dieses Mehr an Leistung, was das Netz bietet, dann auch tatsächlich nutzen.
Und also beispielsweise auch für Geschäftsleute, die vielleicht auch viel mit Smartphone und sonst was unterwegs sind, oder?
Ja, dann, wenn ich tatsächlich große Datenmengen bewegen will oder wenn ich darauf angewiesen bin, dass das Netz sehr flott reagiert. Also wenn ich nicht nur mit dem Smartphone arbeite, sondern auch beispielsweise mit dem Laptop.
Wie groß sind denn eigentlich insgesamt so die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den bisherigen 4G-Netzen, was man halt so bisher hatte, und dem aktuellen, also dem 5G-Netz? Kann man das irgendwie so ein bisschen einordnen, Herr Rückheimer?
Das hängt tatsächlich davon ab, wo ich gerade bin. Also der Netzausbau ist relativ kompliziert, weil da unterschiedliche Frequenzen verwendet werden, die dann auch unterschiedliche maximale Kapazitäten unterstützen. Also so rein praktisch würde ich sagen, wenn ich in einer Großstadt, in der Innenstadt unterwegs bin, bringt mir 5G, wenn mein Gerät das unterstützt, mein Endgerät das unterstützt, heute so irgendwas zwischen 500 Megabit pro Sekunde und vielleicht erreicht man auch mal das Gigabit. Wie wir ja auch eingangs schon gesagt hatten, während LTE dann so ja, 200, 300, 400 Megabit drunter liegt typischerweise. Aber das hängt also eben wirklich sehr stark davon ab. Gehe ich raus aus den Städten, bin ich auf dem Land, ist der Unterschied zwischen 4G und 5G, so ich da überhaupt 5G empfange, dann schon wieder deutlich geringer.
Jetzt haben Sie gerade das Thema Netzausbau ja schon angesprochen. Sie haben ja auch gesagt, bei sich zu Hause ist das etwas schwierig mit 5G. Wie steht es denn um den tatsächlich? Wie gut ist das 5G-Netz bei den einzelnen Anbietern momentan ausgebaut?
Also die drei Netzbetreiber, die wir heute im Mobilfunk haben, die Telekom, Vodafone und O2, Telefonica, die haben alle angefangen im letzten Jahr, sind da unterschiedlich weit gekommen. Wir haben das Ende letzten Jahres mal recherchiert und es gab da auch aktiv von Seiten der Netzbetreiber einiges an Pressemitteilungen. Und da ist doch relativ deutlich eine Abstufung zu sehen. Also die Telekom hat wirklich die Nase vorne im Augenblick. Die sagen, es ist im Augenblick messtechnisch nicht wirklich nachweisbar, aber ich glaube es ihnen mal so weit, dass sie 67% der Bevölkerung bereits mit 5G erreichen. Das deckt sich auch so ein bisschen mit der praktischen Erfahrung. Also mit einer Telekom-SIM-Karte, mit einem Telekom-Mobilfunkvertrag und einem 5G-Gerät erlebt man 5G-Abdeckung schon relativ häufig. Vodafone sagt, wir haben so 16 Millionen Menschen erreicht. Das ist also deutlich weniger. In Prozent wären das dann so 20 etwa der Bevölkerung. Rechne ich da richtig? Nee, ein bisschen mehr, 25 sowas in der Größenordnung. Und O2 gibt tatsächlich gar keine Zahlen in puncto Prozente oder Millionen Menschen an, sondern sagt, wir sind jetzt in 15 Städten aktiv, was ein Anfang ist und wo es natürlich jetzt auch sukzessive weitergehen soll. Die wollen bis Ende des Jahres 30% erreichen, haben sie gesagt. Also das sind so die aktuellen Stände. Und wie gesagt, da sieht man relativ deutlich Platz 1 Telekom, Platz 2 Vodafone, Platz 3 O2. Wobei O2 sich vorgenommen hat, wirklich sehr Gas zu geben und schnell weiter auszubauen.
Herr Manzmann, es gab ja relativ viel Hoffnung mit jeder neuen Mobilfunkgeneration, dass die auch irgendwie helfen, die weißen Flecken auf der Breitbandkarte irgendwie zu stopfen. Also will heißen, in Regionen für schnelles Internet zu sorgen, die bisher, wo es keine schnellen DSL-Anschlüsse gibt. Wird das jetzt mit 5G tatsächlich passieren oder entstehen diese neuen Funkmasten eigentlich auch alle in den großen Städten momentan?
Also sie entstehen nicht nur in den großen Städten, die Funkmasten, sondern auch auf dem flachen Land, beispielsweise entlang von Autobahnen bevorzugt. Aber 5G wird natürlich jetzt nicht dort ausgebaut werden, wo sich schon für 4G der Ausbau nicht gelohnt hat. Das heißt, da wo ich heute einen weißen Flecken habe, die weißen Flecken habe ich deswegen, weil es entweder besonders teuer ist, dort zu versorgen und oder weil dort besonders wenig Menschen leben. Und da werde ich natürlich jetzt erstmal auch keinen 5G-Masten hinstellen. Insofern hilft die neue Technologie nicht, die Versorgung zu verbessern.
Ja, auf die Frage, wo man guten Empfang hat, gehen wir gleich nach den Nachrichten vielleicht nochmal etwas genauer ein. Unser Thema heute im Marktplatz: 5G statt UMTS und LTE. Und weiter geht's mit der Sendung Marktplatz hier bei uns im Deutschlandfunk. Bei uns geht es heute rund ums Thema 5G statt UMTS und LTE, neuer Mobilfunkstandard, neue Smartphones. Zugeschaltet sind mir weiterhin meine Expertinnen und Experten: Hannes Rückheimer vom Magazin Connect, Stefanie Kahnert von der Verbraucherzentrale Brandenburg und Urs Manzmann vom Technikmagazin CT. Und mein Name ist Stefan Römermann. Vor den Nachrichten haben wir eben über den Netzausbau gesprochen, den 5G-Netzausbau. Ein Punkt, den wir kurz schon mal angerissen haben, ist die Sache, dass gleichzeitig Schritt für Schritt das UMTS-Netz abgebaut wird. Was bedeutet das für Verbraucher, Frau Kahnert?
Ja, das bedeutet im Grunde genommen, dass gerade Verbraucher, die eben von diesem Netz abhängig sind, möglicherweise zwar noch telefonieren können, aber eben nicht mehr surfen. Es ist eben so, dass Verbraucher damit eben abgehängt werden könnten, wenn ihr Vertrag eben hier den LTE-Standard, der weiter ausgebaut wird, eben nicht unterstützt. Und das ist etwas, wo man einfach jetzt die Verbraucher darauf hinweisen sollte, dass sie einfach mal schauen in ihre Vertragsunterlagen, was habe ich für einen Vertrag und muss ich da irgendwas ändern? Muss ich mich da mal an den Anbieter wenden? Wendet mir sich der Anbieter vielleicht auch direkt an mich?
Ja, jetzt haben Sie ganz viele Fragen gestellt, die Sie sich dann auch gleich selber beantworten können. Also wie steht es denn eigentlich um die Verträge? Muss ich da irgendwas beachten, wenn ich als Verbraucher bisher vielleicht einen Vertrag hatte, wo nur UMTS drin stand?
Na, ich würde auf jeden Fall schon mal reinschauen, ob da irgendwelche Begrenzungen drin sind und im Zweifel mit meinem Anbieter mal Kontakt aufnehmen. Ich habe aber schon das Gefühl, dass die Anbieter eher von sich aus kommen und sagen, hier, wir müssen hier was ändern, wenn tatsächlich der Vertrag so eingeschränkt ist.
Das heißt, die Verträge werden dann auch, glaube ich, tatsächlich automatisch teilweise angepasst oder habe ich das falsch verstanden, Herr Manzmann?
Die Verträge werden tatsächlich automatisch angepasst. Also es ist auch meine Erfahrung, das, was die Frau Kahnert eben gesagt hat, dass die Mobilfunkanbieter von sich aus auf die Verbraucher zugehen und denen dann LTE freigeben, wo vorher nur UMTS möglich war.
Ja, wir haben einen Hörer in der Leitung, Herr Frank. Ich hoffe, das habe ich jetzt gerade richtig gelesen. Herr Frank, was ist Ihre Frage zum Thema?
Ja, Sie haben es richtig gelesen. Joachim Frank aus der Nähe von Karlsruhe.
Herzlich willkommen.
Ja, die Frage wird sicherlich viele Leute betreffen. Wir haben natürlich in der Familie alle Smartphones. Aber wir haben auch noch gerade drei Stück. Wir sagen immer Dumbphones dazu, also dumm wie dumm.
So wie so ein Dumpfradio quasi als Smartphone.
Genau, im Gegensatz zu Smart eben. Die können eigentlich nur telefonieren und SMSen. Das sind also klassische GSM-Telefone. Die haben aber den Vorteil, wunderbar klein zu sein. Und die haben den Vorteil, kein Internet zu haben. Also wenn wir irgendwie spazieren gehen oder so, brauchen wir kein Internet. Dann nehmen wir die Dumpfones mit, die Motorola-Dumpfones. Und die Frage ist jetzt, das ist ja eigentlich 2G nach ihrer Definition. Mhm. Und das ist der Standard GSM. Bleibt der sozusagen fürs Telefonieren auf der unteren Ebene erhalten oder wird das GSM auch abgeschaltet, sodass man die Telefone effektiv wegschmeißen muss?
Ja, die Frage gebe ich doch mal an Herrn Rückheimer vom Connect-Magazin. Herr Rückheimer, wie steht es um die ganz alten, das ganz alte 2G-Netz? Wird das auch abgeschaltet oder bleibt das noch eine Weile angeschaltet?
Also Sie können sicher noch ein paar Jahre mit Ihren Dumpphones spazieren gehen. Das ist nämlich genau der Hintergrund, warum die Netzbetreiber so vorgehen, wie Sie es jetzt auch angekündigt haben. GSM bleibt, also 2G, und bei 3G baut man die Kapazitäten zurück, um die dann 4 und 5G zuzuweisen. Das hat damit zu tun, dass GSM halt auch so ein bisschen das kleinste gemeinsame Vielfache aller Geräte ist, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Also GSM war ja nebenbei auch so der erste fast internationale Mobilfunkstandard. Es gab ein paar Ausnahmen, aber es hat sich doch schon relativ weit verbreitet. Und das kennt man ja auch von Reisen, dass man mit seinem Gerät auch in anderen Ländern eigentlich immer ein GSM-Netz hat. Also das bleibt erstmal. Es ist nicht auf, es hat natürlich keine Ewigkeitsgarantie. Es wird sicherlich irgendwann auch mal die Diskussion kommen, was man denn mit diesen Funkfrequenzen macht, aber das dürfte so nach meiner Einschätzung noch mindestens 5 Jahre, wahrscheinlich eher 10 Jahre in der Zukunft liegen.
Das ist ja tröstlich.
In der Tat. Dann vielen Dank für Ihre interessante
kleine Bemerkung noch. Ich habe sogar 1996 über das GSM in Verbindung mit einem Laptop das erste Mal von der NASA-Website, man konnte das nämlich tatsächlich machen mit 9600 Bit pro Sekunde, habe ich die ersten Marsbilder runtergezogen.
Das mit dem Handynetz.
Mit dem GSM-Telefon.
Das war technologisch ganz weit vorne. Aber
das glaube ich auch.
Okay, gut.
Herr Frank, vielen Dank auch für diesen Aspekt. Das ist in der Tat interessant. Wie steht das denn momentan tatsächlich, wenn ich tatsächlich jetzt vielleicht nur noch irgendwo über das 2G-Netz ins Internet komme? Kann ich damit tatsächlich noch irgendwie das Internet nutzen oder ist das praktisch tatsächlich nicht mehr zu brauchen, Herr Mansmann?
Also mit 2G ist es zum Verzweifeln langsam. Das Problem ist, dass so ein Smartphone, das sind viele Apps, die auf die Internetverbindung zugreifen, die brauchen alle ein bisschen Daten und da entsteht dann ganz schnell ein kleiner Stau und ich bekomme für keine der Apps mehr die Daten, die ich brauche. Es ist einfach viel zu langsam. Denn das Problem ist, dass ein solcher GSM-Sendemast maximal 200 Kilobit, also 0,2 Megabit Daten hergibt. Und die sind nicht für mich alleine, sondern die werden auch noch unter allen Nutzern aufgeteilt. Und so werden ständig mehr Daten angefordert, als geliefert werden können. Und keine der Anwendungen kriegt ihre Daten, die sie braucht. Es ist eine Katastrophe.
Kann ich denn jetzt, anders gefragt, viele Leute haben ja tatsächlich schon Smartphones. Das war jetzt gerade, der Herr Frank hatte einen Fall, dass er so ein ganz klassisches altes Telefon hat. Da geht man ja nicht mit ins Internet. Was ist mit den Leuten, die ein Smartphone haben? Woran können die erkennen, ob ihr Smartphone jetzt von dieser UMTS-Abschaltung eigentlich betroffen ist? Können Sie da irgendeinen Tipp geben, Herr Rückheimer?
Ja, es ist ja relativ gut zu erkennen anhand der Netzanzeige, meistens oben rechts im Eck, in was für eine Art von Netz ich gerade angemeldet bin. Da wird ja dann bei den allermeisten Geräten 3G, 4G oder bei den neuen eben auf 5G angezeigt. Und wenn da 3G steht, dann ist das natürlich tatsächlich ein Indiz dafür, dass das Gerät auch nicht mehr kann. Also zumindest wenn da nie was anderes auftaucht, wenn da nie 4G steht. wie Frau Kahnert schon sagte, es ist natürlich abhängig sowohl von dem Tarif, den ich habe. Es kann auch die Konstellation geben, dass ich ein LTE-taugliches Gerät habe, aber mein Tarif einfach bisher nur 3G, bisher nur UMTS unterstützt hat. Wobei, da kann ich auch Herrn Mansmann zustimmen, die meisten Operator, die meisten Anbieter, auch die Discounter, sind eigentlich aktiv auf ihre Kunden zugegangen, weil sie ja das Problem selber haben, weil sie ja sehen, dass diese 3G-Versorgung Zug um Zug abnimmt. Also man müsste vielleicht mal ein bisschen schauen, was habe ich tatsächlich für ein Gerät, was hat das für technische Möglichkeiten. Ich würde aber aus meiner Erfahrung sagen, dass 3G-Smartphones tatsächlich im Markt mittlerweile eher selten sind. Wo wir 3G häufiger sehen, das sind so also eben die Dumbphones oder auch zum Beispiel Seniorenhandys, die lange Zeit auf 3G gesetzt hatten, weil die sollten halt ein paar Bilder empfangen können per MMS, aber waren nie so für das vollumfängliche Internetnutzen gedacht wie die Smartphones.
Also da sollte man dann vielleicht auch als Enkel nochmal schauen, mit was Oma oder Papa da gerade telefoniert.
Unbedingt, ja.
Und ob das vielleicht gerade in ländlichen Gebieten vielleicht auch schon etwas schneller betroffen ist. Frau Kahn, wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, Frau König. Frau König,
ja,
was?
Guten Morgen,
was ist Ihre Frage?
Ich sitze in Stendal, das ist in der Altmark, das ist die ländliche Gegend zwischen Wolfsburg und Berlin. Bei uns, 50 Meter entfernt, werden jetzt gerade die Glasfaserkabel von Vodafone gelegt. Ich habe mich aber bisher nicht entschieden, weil das hier sehr aufwendig ist und relativ teuer. Also die sprachen schon von einem mittleren vierstelligen Betrag. Jetzt die Frage, wie finde ich denn grundsätzlich heraus, ob letztendlich ein Smartphone mit 5G schneller ist als das Vodafone-Glasfaserkabel, was jetzt gelegt wird, weil die Investition würde sich ja nicht lohnen, wenn ich dann grundsätzlich mit einer anderen Möglichkeit viel schneller ins Netz komme. Das wäre meine Frage.
Ja, vielleicht mag da Herr Rügheimer auch nochmal antworten. Was würden Sie, Frau König, raten?
Also ich würde natürlich im Zweifelsfall wirklich mal auf die Netzbetreiber zugehen und einfach fragen, oft an den Hotlines, wie die Ausbaupläne in ihrer Region so sind, also was jetzt Mobilfunk betrifft. Ich muss natürlich tatsächlich sagen, zumindest heute wird ein Glasfaserkabel in der Regel schon die schnellere Versorgung, die höheren Datenraten und die stabileren Verbindungen anbieten im Vergleich zu 5G. Aber ich sehe absolut Ihren Punkt, dass man sagt, ich will da nicht ein paar tausend Euro ausgeben, um dann an dieses Kabel mein Haus oder meine Wohnung auch anschließen zu lassen. Insofern wäre also eben auf die Netzbetreiber zugehen und fragen, ob denn 5G auf absehbare Zeit in Ihrer Region auch ein Thema ist, meine Empfehlung. Und dann eben im Zweifel eine Vertragsvariante wählen, die dann wirklich eher als Festnetzersatzprodukt ausgelegt. Also das ist dann gar nicht mal so der klassische Handyvertrag, sondern da gibt es ja auch diese Surfboxen, diese Cubes oder LTE, beziehungsweise dann 5G-Modems, wie die auch heißen, die man so ja quasi...
Das ist dann für zu Hause...
Für zu Hause ins Fenster stellt, genau. Und das ist dann quasi meine Internetanbindung statt irgendeiner Leitung, die aus der Wand kommt.
Mhm. Ja, so viel vielleicht dazu, Frau König, als Hinweis. Frau Kahnert, inwiefern ist das tatsächlich auch für zu Hause aus Ihrer Sicht eine brauchbare Alternative, LTE oder 5G für zu Hause? Ist das was, was bezahlbar ist oder wo Sie sagen, da gibt es dann aus Verbrauchersicht auch viele Einschränkungen?
Also ich denke, in Bereichen, wo andere Möglichkeiten fürs Festnetz nicht gegeben sind, ist es eine Alternative. Wie bezahlbar das ist, da muss ich jetzt offen gestanden passen. Da müsste man wirklich schauen, was bieten die Anbieter da an und was brauche ich konkret, welche Leistungen und wie viel kostet mich das?
Ja, dann schauen wir vielleicht noch auf einen anderen Aspekt. 5G gibt es sowohl bei Prepaid-Tarifen teilweise, aber auch bei Verträgen. Gibt es da irgendwelche Tipps, die Sie den Verbrauchern auf den Weg geben könnten?
Ja, da ist einem im Grunde genommen auch, wenn man jetzt, früher sagte man immer, mit einem Prepaid-Vertrag bin ich relativ ungebunden, ich bezahle nur das, was ich auch tatsächlich verbrauche. Das gilt natürlich grundsätzlich auch heute noch, dass diese Ungebundenheit beim Prepaid-Vertrag hier da ist. Aber es ist tatsächlich eher heute so, dass aus unserer Sicht gesagt werden kann, ich muss genau schauen, wie nutze ich so ein Smartphone, wie viele Daten verbrauche ich, will ich unterwegs irgendwas streamen oder mache ich das doch eher zu Hause im WLAN? Will ich viel telefonieren? Brauche ich da eine Flatrate oder bin ich gar nicht der große Vieltelefonierer? Und ich glaube, da muss jeder Verbraucher für sich erstmal so eine Bestandsaufnahme machen und kann dann schauen, hier wirklich, welche Angebote sind da auf dem Markt. Und da ist es, glaube ich, gar nicht so relevant mehr, ob ich ein Prepaid oder einen Vertrag habe. Da sind es dann eher so private Vorlieben, sage ich mal, die da mit hineinspielen, wofür ich mich dann wirklich entscheide.
Herr Mansmann, macht es heutzutage noch einen Unterschied, ob ich dann so einen Handyvertrag oder eben ein Prepaid-Handy abschließe bei einem Netzanbieter, also bei der Telekom, bei Vodafone oder eben Telefonica O2, oder ob ich das bei einem dieser günstigen Discounter mache? Da gibt es ja in den Supermärkten und so weiter, gibt es ja an den Kassen regelmäßig super günstige Handyangebote mit einer Handykarte. Macht das irgendeinen Unterschied, gerade wenn wir jetzt auch auf das Thema 5G schauen?
Ja, gerade mit 5G macht es jetzt wieder einen Unterschied, denn viele Angebote der Discounter sind generische Angebote und die haben offensichtlich auch keinen Zugriff aufs 5G-Netz. 5G gibt es hauptsächlich von den Netzbetreibern selbst, beziehungsweise von Wiederverkäufern, die die Tarife der Netzbetreiber dann auch mit 5G verkaufen. Und alle anderen sind da erstmal außen vor. Die Situation hatten wir schon mal beim Umstieg von 3G auf 4G. Da hat es auch eine ganze Weile gedauert, bis die Discount-Angebote 4G angeboten haben. Und es gab tatsächlich bis vor kurzer Zeit, bis vor einem Jahr oder so, noch Angebote, die nur 3G hatten und die jetzt erst im Zuge der geplanten Abschaltung des 3G-Netzes auf 4G umgestellt worden sind. Und das wiederholt sich jetzt wieder. Mhm.
Ja, wenn wir hier im Deutschlandfunk über 5G reden oder auch über Mobilfunk im Allgemeinen, dann bekommen wir hier immer wieder auch Anrufe und Mails von besorgten Hörern, die sich Sorgen machen. Sorgen wegen der Strahlenbelastung durch Handys und Mobilfunkmasten. Das Thema hat viele, viele Facetten. Im vergangenen Jahr haben wir deshalb dem Thema Elektrosmog, gerade auch mit Blick auf den Ausbau der 5G-Netze, eine ganze Marktplatz-Sendung gewidmet. In einem kurzen Beitrag haben wir die wichtigsten Gedanken und Argumente aus der Sendung kurz zusammengefasst.
Für Mobilfunkkritiker Wilfried Kühling vom Bund für Umwelt- und Naturschutz war der Fall klar. Elektrosmog kann krank machen. Und zwar nicht nur uns Menschen.
Weil ich sehe, dass durch den Mobilfunk und die entsprechenden Funkwellen Wirkungen erzeugt werden, die gesundheitliche Effekte im Menschen, in Organen, in Mensch, Tier und Pflanze erzeugen.
Kühling berief sich dabei im Marktplatz auf eine große Zahl wissenschaftlicher Studien, die die Auswirkungen von Mobilfunkstrahlung untersucht haben.
Tausende von Studien in verschiedener Richtung zeigen, dass da etwas passiert im Organ, in den Zellen, in dem Nervensystem. Und das macht mir Sorge, macht mir Angst, weil die Bewertung dessen nicht wirklich so läuft in der Gesellschaft, wie ich mir das wünsche.
Schließlich würden von Politik und Mobilfunkunternehmen die Risiken kleingeredet. Und mit den zusätzlichen Sendemasten für das neue 5G-Mobilfunknetz würde die Gesamtbelastung durch elektromagnetische Strahlung möglicherweise noch einmal deutlich steigen, glaubt Kühling.
Und was jetzt gemacht wird, ist quasi ein Großversuch und man wird dann am lebenden Objekt versuchen, ob es da Effekte gibt. Das ist, finde ich, eine unverantwortliche Haltung des Staates, der ja eine Fürsorgepflicht hat, laut Grundgesetz, der im Grunde einen Schutzauftrag hat.
Für den Schutz der Bevölkerung qua Amt zuständig ist Inge Paulini. Sie ist Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz und war ebenfalls zu Gast im Marktplatz. Für sie ist die Angst vor Elektrosmog durch Handys und Funkmasten unbegründet. Zwar habe Mobilfunkstrahlung durchaus eine messbare Wirkung, doch die Gesundheit sei nicht gefährdet.
Wir wissen, dass wir eine sehr gute, sehr detaillierte Datenbasis haben. Wir hatten ein sehr umfassendes Forschungsprogramm, das Deutsche Mobilfunkforschungsprogramm. Und wir haben herausgefunden, dass es nur eine belegte Wirkung gibt. Das bedeutet, wenn man elektromagnetischen Feldern längere Zeit intensiv ausgesetzt wird, dann wärmt sich unser Körpergewebe auf.
Diese Erwärmung sei im Alltag aber auch nur minimal. Denn um Verbraucher vor möglichen Gesundheitsgefahren zu schützen, gelten strenge Grenzwerte. Für die angeblichen Krebsgefahren durch Mobilfunkstrahlung gäbe es dagegen keine Belege, so Paulini. Das bestätigte auch der Biologe Alexander Lerchel, der an der Jacobs University Bremen über die Wirkungen von Mobilfunkstrahlung forscht. Zwar gäbe es einzelne Studien mit Tierversuchen, in denen zum Beispiel Ratten ein erhöhtes Krebsrisiko gezeigt haben, allerdings hätten die meisten dieser Studien nur wenig Aussagekraft, weil teilweise extrem hohe Strahlungsintensitäten verwendet wurden. Andere Ergebnisse ließen sich in Folgestudien nicht bestätigen und können deshalb auch einfach Zufall sein. Außerdem werden Mobiltelefone inzwischen seit über 20 Jahren von Millionen Menschen weltweit intensiv genutzt. Wenn die Mobilfunkstrahlung tatsächlich eine krebserregende Wirkung habe, so Lerchel,
dann müsste man die auch sehen können nach so langer Zeit anhand der gestiegenen Tumorraten beim Gehirn. Die sieht man aber nicht. Ebenso gilt es für andere Krebsarten. Also dieser Zusammenhang, der müsste sich ja zeigen, wenn er denn da wäre. Und er zeigt sich nicht. Also das heißt, aus wissenschaftlicher Sicht, aus der Datenlage, und da brauchen wir gar nicht zu interpretieren, gibt es solche Zusammenhänge bislang nicht.
Auch die neuen 5G-Sendemasten hält Lerchel für unbedenklich. Schließlich entsprechen die dabei eingesetzten Frequenzbänder und die Strahlungsstärken ungefähr denen, die auch bisher schon im Mobilfunk benutzt werden. Auch Inge Paulini vom Bundesamt für Strahlenschutz hält die Aufregung um den 5G-Netzausbau für unnötig.
Wir können nicht über ein Experiment an der Bevölkerung sprechen, sondern wir sind im sicheren Bereich. Und wenn es neue Entwicklungen gibt, dann werden wir vorauslaufend, bevor die tatsächlich eingesetzt werden, forschen.
Entsprechend liefen auch bereits Studien über die mögliche Wirkung von zukünftigen 5G-Varianten, die über bisher nicht genutzte, besonders hohe Frequenzen funken sollen.
5G und Elektrosmog, das waren ein kurzer Zusammenschnitt aus unserer Marktplatz-Sendung vom vergangenen Januar zum Thema. Ja, die Aufregung um Elektrosmog beim Thema 5G, die ist groß. Herr Mansmann, eine der Sorgen, das ist auch eben in dem Beitrag kurz durchgeklungen, ist, dass die Strahlenbelastung insgesamt zunimmt. Dass wir also durch diesen 5G-Netzausbau immer mehr und immer stärkerer Strahlung ausgesetzt worden. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so allerdings nicht unbedingt ganz klar, oder?
Ja, es ist eigentlich genau andersrum. Je mehr Sendeanlagen ich aufstelle, desto geringer wird die Leistung der einzelnen Sendeanlage und desto geringer wird auch die Leistung, die ich brauche mit meinem Mobilteil. Und das kommt bei mir, da ist die Feldstärke viel stärker in der Senderichtung als in der Empfangsrichtung. In der Senderichtung brauche ich dann auch viel weniger Leistung, um diese Basisstation zu erreichen. So sinkt unterm Strich sogar die Strahlenbelastung, je dichter das Netz ausgebaut wird. Ganz am Anfang, wo das Netz noch dünn ausgebaut war, wo es große Zellen gab, weitreichende Sendeanlagen, da war die Sendeleistung von den Handys noch viel höher, als sie heute ist. Einfach, man hat es reduzieren können, weil es nicht mehr nötig ist und wird es dann auch in Zukunft immer weiter reduzieren. Und die Handys gehen sowieso hin und reduzieren die Strahlungsleistung auf absolute Minimum, schon allein um Akku zu schonen.
Ja, wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Herr Heckmann. Ich hoffe, Sie können uns hören. Was ist Ihre Frage, Herr Heckmann?
Ja, guten Tag, hier ist Heckmann. Ich wohne in Mannheim und ich benutze seit letzten November ein 5G-Handy von der Firma Apple. Das war der Werbeblock. Und ja, ich habe eine Frage. Ich habe im letzten Herbst gelesen, dass die in anfangs vertriebenen Handys oder auch immer noch vertriebenen Handys im 5G-Bereich, das 5G ist ja nur ein Protokoll, andere Frequenzen ansteuern von den Chips her, als in Deutschland verwendet werden. Stimmt es noch oder stimmt es überhaupt? Das war meine Frage.
Ja.
Weil wir ja die alten die terrestrischen TV-Frequenzen benutzen.
Mhm.
Jo, ja, das war meine Frage.
Ja, vielen Dank für den Hinweis, Herr Heckmann. Das ist tatsächlich ein ganz interessanter Aspekt. Es werden ja ganz unterschiedliche Frequenzbereiche beim Thema 5G benutzt und die werden auch teilweise erst nach und nach freigegeben. Wenn ich schon früh ein 5G-Handy gekauft habe, kann ich da wirklich sicher sein, dass ich da überall alle 5G-Netze mit nutzen kann, Herr Rückheimer?
Ja, absolut ja. Ich komme gleich zu einer kleinen Einschränkung dieser Aussage, aber weil jetzt gerade auch die ehemaligen TV-Frequenzen genannt wurden, also im Mobilfunk sprechen wir von den sogenannten unteren Frequenzbereichen. Das ist eigentlich alles, was im Augenblick von den Betreibern eingesetzt wird und die 5G-Geräte, das erwähnte Apple-Gerät, aber auch alle unter Android laufenden Smartphones, die unterstützen alle diese Frequenzen. Sonst würden sie in Deutschland auch gar nicht verkauft werden, weil die Einschränkungen zu groß wären. Was diese Meldung besagte, dass das Apple-Gerät in Europa noch nicht alle Frequenzen unterstützt, bezieht sich auf ein zukünftigen Frequenzbereich, der viel, viel höher liegt, nämlich bei 26 Gigahertz. Und da haben wir hier in Deutschland und auch in den meisten europäischen Nachbarländern überhaupt noch keine Frequenzauktionen gehabt. Das heißt, die sind noch gar nicht vergeben, im Gegensatz zu USA. Und da war eben jetzt letztes Jahr die Situation, dass das iPhone mit 5G-Unterstützung in USA diesen Frequenzbereich schon unterstützt, weil er dort eben auch tatsächlich schon genutzt wird. Und das bei uns noch nicht kann, weil noch gar nicht klar ist, welche Frequenzen genau werden es denn sein und wann werden die zum Einsatz kommen. Das ist eine Einschränkung. Also irgendwann in 3-4 Jahren wird man sicherlich mit den ersten 5G-Geräten, das gilt aber eigentlich für alle aktuell aktiven Herstellern, nicht wirklich die neuen zusätzlichen Frequenzen nutzen können. Da wird man ein neues
Gerät brauchen. Also diese neuen besonders hohen Frequenzen,
die neuen besonders hohen, genau. Aber alles bisher Genutzte wird natürlich weiter verfügbar sein.
Was machen die denn überhaupt für einen Unterschied? Also ohne jetzt zu groß auszuholen, kann man mit denen dann besonders schnell ins Internet? Oder was
ist da der Unterschied? Ja, also sie bringen vor allem zusätzliche Kapazität. Frequenz ist ein knappes Gut. Auch einer der Gründe, warum jetzt eben 3G abgeschaltet werden soll und die effizientere 5G-Technik genutzt werden soll. Und die Betreiber wollen halt alle gerne noch weitere Frequenzblocks haben, um einfach noch mehr Kapazität anbieten zu können. Und auf diesen hohen 26 GHz wird dann auch tatsächlich höhere Geschwindigkeit möglich sein als in den unteren Bereichen. Aber muss man auch dazu sagen, da haben wir die Physik als Gegner, die hohen Frequenzen werden sich nicht besonders weit ausbreiten. Die sind also nur für Hotspots, für städtische Antennen sinnvoll, die
da kann man
auch nur
keine
paar
großen
Meter
Netze
weit
abdecken.
Funken.
Genau. Ja. Herr Heckmann, ich hoffe, wir konnten Ihre Frage damit halbwegs beantworten. Vielen Dank nochmal und wir gehen nach den Nachrichten auf weitere 5G-Themen ein. Mein Name ist Stefan Römermann. Bleiben Sie dran, der Marktplatz geht gleich weiter. Und weiter geht's mit dem Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Bei uns geht es heute rund ums Thema 5G statt UMTS und LTE. Neuer Mobilfunkstandard, neue Smartphones. Zugeschaltet sind mir weiterhin meine Expertinnen und Experten. Hannes Rückheimer vom Connect-Magazin, Stefanie Kahnert von der Verbraucherzentrale Brandenburg und Urs Mansmann vom Technikmagazin CT. Und mein Name ist Stefan Römermann. Das Thema neue Smartphones haben wir eben schon mal ganz kurz angesprochen. Wahnsinnig groß ist der Druck jetzt nicht, sofort eins zu kaufen, aber bei manchen Menschen ist dann die Neugier auf 5G doch groß. Da locken dann viele Angebote im Internet. Da muss man aber ein bisschen aufpassen, wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Kahnert, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur die Neugierde auf so ein 5G-Handy ist natürlich groß, auch gerade für Leute, die jetzt vielleicht bemerken, mein Telefon kann gar nicht mehr als 3G, die müssten dann tatsächlich ja über kurz oder lang sich auch ein neues Telefon besorgen. Das machen viele Leute natürlich derzeit im Internet, weil andere Möglichkeiten nicht wirklich gegeben sind. Und da müssen wir als Verbraucherzentrale tatsächlich so ein bisschen warnen. Unsere Beschwerdebox quillt quasi über vor Beschwerden von Verbrauchern, die auf Fake-Shops reingefallen sind.
Was sind Fake-Shops?
Also, ja, Fake-Shops gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Zum einen gibt es Webseiten, die quasi ein schönes Angebot haben, zum Beispiel eben Elektronikprodukte, Smartphones zu besonders günstigen Preisen im Vergleich zu anderen Online-Anbietern. Und dann ist es so, dass man häufig per Vorkasse bezahlen muss, das Geld weg ist und dann entweder Variante A, gar nichts zugesendet bekommt, also gar kein Smartphone erhält für den Preis oder irgendetwas Minderwertiges. Diese zwei Ausprägungen gibt es im Grunde genommen. Und da müssen, ja.
Wie kann ich denn so einen Fake-Shop erkennen? Gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte?
Ja, auf jeden Fall. Man sollte zum Beispiel zunächst mal gucken, gibt es ein Impressum? Ja, das ist schon mal ganz wichtig. Und da schauen, ist das ein ausländischer Anbieter, ist das ein inländischer Anbieter? Bei ausländischen Anbietern immer Vorsicht hier walten lassen. Und der zweite Punkt, den man sich gut merken kann, ist im Grunde genommen, dass man bei Shops, bei denen man vorher noch nie bestellt hat, besser nicht per Vorkasse bezahlen sollte. Das sind so die zwei Aspekte. Es gibt noch ganz viele Aspekte. Man muss auch wirklich sagen, diese Shops, diese Fake-Shops werden immer besser. Auch für Profis sind sie nicht mehr ganz so leicht zu erkennen wie noch vor einigen Jahren. Da bietet die Verbraucherzentrale auf ihren Webseiten auch Anleitungen, worauf man achten kann, eben Schnäppchenpreise, Impressum, Vorkasse, aber auch noch viele andere Kleinigkeiten, die man beachten könnte hier, damit man nicht vorschnell ja, sein Geld sozusagen herauswirft und dann nichts dafür bekommt.
Ich glaube, das ist ein guter und wichtiger Hinweis, sich also nicht von einfach super billigen Angeboten da im Internet blenden lassen. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Herr Reuter. Hallo Herr Reuter, herzlich willkommen im Marktplatz. Was ist Ihre Frage?
Ja, vielen Dank. Also ja, danke für die Möglichkeit erstmal, dass ich meine Fragen stellen darf. Ich hatte Ihnen vorhin schon eine Mail geschrieben und ich habe drei Fragen eigentlich. Die erste ist, welchen Einfluss hat der neue Standard auf mögliche staatliche oder ja auch kriminelle Überwachungstätigkeiten? Das ist ein wichtiges Thema für mich. Dann die zweite Frage wäre nach den Verschlüsselungsmöglichkeiten. Und die dritte Frage wäre dann schließlich noch was an die an Frau Kahnert vielleicht, ob das ob der neue Standard Einfluss auf die in Mobilfunkverträgen vorhandenen Datenmengen hat. Also auch vielleicht auf die Preisbildung, ob das günstiger ist dann oder so. In diese Richtung.
Okay, ich glaube, die letzte Frage können wir vielleicht vorziehen. Frau Kahnert, wie steht es um das Datenvolumen, was in meinem Vertrag hat? Ändert sich das, wenn ich jetzt irgendwie auf 5G wechsle oder bleibt da alles gleich?
Also gerade diese 5G-Verträge sind nach dem, was ich jedenfalls bislang recherchiert habe, ja noch relativ hochpreisig. Die Datenmengen, oh, da müssen mir vielleicht der Herr Mansmann oder der Herr Rückheimer beispringen, ob sich da jetzt noch was geändert hat. Also es sind hohe Datenmengen, meine ich, auf jeden Fall verfügbar dann in diesen Bereichen.
Ja, da würde ich, ja, bitte. Ja, Herr Rückheimer, Sie wollten, glaube ich, was sagen.
Würde ich bestätigen. Es ist so, dass eigentlich bei allen Anbietern 5G erst ab einer gewissen Tarifstufe mit dazugenommen wird. Und da sind dann auch relativ auskömmliche Datenmengen dabei. Wir haben insgesamt ja eine Tendenz, weil die Nutzung das auch vorgibt, dass auch in den früheren, in den für LTE ausgelegten Verträgen die Datenmengen eigentlich steigen. Das wird natürlich in Zukunft in diese Richtung weitergehen, weil wir auch von Anfang an gesagt haben, 5G mit diesen Geschwindigkeiten macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn dann irgendwie nach der ersten Nutzungsstunde mein Volumen erschöpft ist. Also da ziehen die Anbieter schon nach.
Ja, durch die schnelle Geschwindigkeit ist dann das Volumen dann auch schneller aufgebraucht. Das klingt gefährlich. Ja, der Aspekt mit der Überwachung, den würde ich dann vielleicht mal kurz an Herrn Mansmann geben. Wie sieht das da aus? Ist 5G vielleicht leichter oder schwerer überwachbar und ausforschbar? Wie sieht das aus mit Überwachung und Verschlüsselung, Herr Mansmann?
Also da wird sich nicht viel ändern, weil im Kernnetz, das, was dahinter ist, da, wo die Daten transportiert werden, sind sowieso Schnittstellen vorgesehen. Es gibt ja in Deutschland eine Telekommunikationsüberwachungsverordnung, die genau festlegt, wie Telekommunikationseinrichtungen, welche Schnittstellen die für richterlich angeordnete Überwachungen bereitstellen müssen. Und die wird das 5G-Netz natürlich genauso haben wie das 4G-Netz. Also in diesem Punkt ändert sich da wenig, es bleibt so, wie es ist.
Ja, vielleicht. Ich denke, wir haben damit die Frage von Herrn Reuter halbwegs beantworten können. Vielen Dank für die Anfrage. Und wir gehen zum nächsten Hörer, Herr von Pidoll. Ich hoffe, das habe ich richtig gelesen. Herr Pidoll, herzlich willkommen im Marktplatz. Was ist Ihre Frage oder Anmerkung?
Ja, guten Tag in die Runde. Hallo, Herr Römermann. Ich habe jetzt etwas später eingeschaltet. Zum Hintergrund, ich bin Gründer, Mitgründer des Handysammelsystems Mobilebox. Und bei uns dreht sich alles um die Sammlung von alten Handys vor allen Dingen. Also das
älteste. Also ums Recycling geht es dann, oder?
Zum größten Teil ums Recycling, aber vor allem auch um die Wiederaufbereitung. Also das ist auch das, wo die Wertschöpfung bei uns herkommt. Bei uns ist es so, es kommen immer zeitversetzt die neuesten Generationen an. Also wir sind jetzt gerade so beim iPhone X, was dann mit Displayschaden oder sonstigen Defekten bei uns ankommt. Jetzt haben wir natürlich auch viele Handys, die den 3G-Standard haben. Und den 4G-Standard auch. Und meine Frage wäre, gibt es eine Übergangsphase, mit der wir rechnen können? Oder ist es so, am Tag X wird der Schalter umgelegt und dann ist alles schwarz?
Ja, vielleicht an Herrn Rückheimer nochmal die Frage, wie läuft das denn eigentlich mit der Abschaltung von UMTS, wenn jetzt also diese vierte Mobilfunkgeneration abgeschaltet wird?
Das ist tatsächlich ein Prozess, das passiert tatsächlich über einen längeren Zeitraum. Also das hat auch schon lange begonnen. Die Anbieter haben tatsächlich schon im Rahmen ihrer Ausbautätigkeiten einfach Funkzellen umgestellt, 3G an der Stelle dann abgeschaltet und dafür 5G und stärkere 4G-Versorgung oder besseren 4G-Ausbau an der gleichen Stelle dann aktiviert. Und das passiert jetzt so sukzessive über das ganze Land und über das ganze Netz.
Gibt's es gibt da ja irgendwelche Schwerpunkte, dass man sagen kann, es passiert zuerst in ländlichen Regionen oder erst in städtischen Regionen? Kann man da
also es passiert natürlich da, wo die Netzbetreiber 5G ausbauen. Und das sind tatsächlich ein bisschen unterschiedliche Strategien. Das passiert natürlich stärker in den Innenstädten. Aber haben wir ja auch vorher schon drüber gesprochen, durchaus auch auf dem flachen Land, insbesondere wenn da Autobahnen in der Nähe sind oder Gewerbegebiete und dergleichen. Also das sind natürlich so Kandidaten, wo dann der Ausbau auch ein bisschen schneller erfolgt. Also man kann eigentlich ganz gut auf den Webseiten der Netzbetreiber schauen, wo denn 5G gerade verfügbar ist, weil da kann man davon ausgehen, dass dort 3G entweder schon weg ist oder zumindest kurz davor ist. Und es gab ja insgesamt Ankündigungen der Anbieter, bis wann sie diese 3G-Abschaltung durchführen wollen. Das ging so eigentlich ja bei 2021 und 2022 sammelt sich's bei den meisten Anbietern. Vodafone will, glaube ich, noch ein bisschen länger 3G unterstützen, ist aber auch dabei, sukzessive abzuschalten.
Ich glaube, Frau Kahnert wollte da an der Stelle einen Haken, oder?
Ja, gerne. Also nach meiner Kenntnis jedenfalls wollte Vodafone, glaube ich, schon zum 30. Juni 2021 Schluss machen. Und ich glaube, die Telekom hatte gesagt, na 2021 sind wir noch dabei und O2 sogar noch 22. Aber ob das jetzt die allerneuesten Informationen sind?
Ich glaube, Sie haben recht. Also mit Vodafone lag ich, glaube ich, gerade falsch, pardon.
Ja, ja, vielleicht noch einen Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Das 5G-Netz, das UMTS-Netz wird abgeschaltet, 5G wird ausgebaut. Davon profitieren aber nicht nur Leute, die ein 5G-fähiges Handy haben, Herr Mansmann. Da gibt es auch Leute, die nur LTE haben, haben da irgendeinen Vorteil. Wie kann das denn sein?
Ja, es liegt an der neuen Technik, das sogenannte Dynamic Spectrum Sharing, also eine dynamische Spektrumverteilung. Da wird ein neuer Frequenzbereich für 4G und 5G hergenommen und nach Last verteilt. Das heißt, wenn dort im Moment kein 5G-Nutzer unterwegs ist, dann wird die ganze Kapazität den 4G-Nutzern zur Verfügung gestellt. Das macht das Netz natürlich flexibler und insgesamt für alle Nutzer schneller.
Ja, wunderbar. Normalerweise würde jetzt um diese Zeit mein Kollege Thomas Meiner zu mir ins Studio kommen, der für uns die Hörerfragen im Blick hat. Corona-bedingt sitzt der irgendwo anders im Funkhaus. Ich sehe ihn nicht, aber ich hoffe, er kann mich hören. Herr Meinert, wie steht's um die Hörerfragen?
Ja, ich höre, wir haben viele Fragen zu den alten Telefonen. Können wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber es gibt ja nicht nur alte Telefone, es gibt auch schon nicht alte vielleicht, aber etwas ältere Tablets. Und eine Hörerin aus München sagt, sie nutzt ihr iPad immer für unterwegs, das alte Telefon zum Telefonieren. Wie sieht es mit den Tablets aus? Die Android natürlich, Android-Tablets natürlich auch.
Ja, was ist dabei zu beachten, Herr Mansmann?
Ich muss einfach schauen, was ist das für ein Gerät? Was kann es für einen Mobilfunkstandard? Kann es 4G? Dann kann ich es weiterhin benutzen, wenn es nur 3G kann. Dann habe ich natürlich ein Problem über Mobilfunk, aber gerade wenn ich ein Tablet benutze, habe ich immer noch die Möglichkeit, über das WLAN zu gehen. Das heißt, wenn ich dann ein 4G-fähiges Handy habe, kann ich über das WLAN dieses Handys quasi mein Tablet noch per WLAN versorgen.
Also ich kann mit dem Smartphone einen kleinen Hotspot machen, also mein kleines eigenes WLAN aufbauen und dann das Tablet einfach weiter benutzen. Oder wie habe ich das zu verstehen, Herr Mansmann?
Ja, das ist das sogenannte Tethering. Ich kann mit meinem Smartphone ein WLAN aufspannen, in das sich dann andere Geräte einloggen können. Und mein Smartphone stellt dann quasi die Mobilfunkverbindung über WLAN anderen Geräten zur Verfügung. So habe ich die Chance, Geräte, die nicht mehr nutzbar sind, beispielsweise weil sie nur 3G können, wenigstens über WLAN noch weiter zu benutzen.
Das ist, glaube ich, ein guter Hinweis. Herr Meinert, was gibt es sonst noch für Fragen oder Anmerkungen?
Ja, die Frage nach dem Datenausbau. Es gibt Hörer, die sagen, bei uns gibt es immer noch kein richtig gutes Netz oder sogar überhaupt kein Netz. Wenn jetzt da weiter ausgebaut wird und die Frage natürlich auch, wird da wirklich noch weiter ausgebaut? Wenn da weiter ausgebaut wird, wird dann 5G schnell aufgebaut und ist das dann auch für ältere Telefone nutzbar?
Ja, Herr Rückheimer, was würden Sie da sagen? Gibt es da irgendeine Chance für Gebiete, die bisher eher nicht so gut abgedeckt worden sind mit Internet, mit mobilem Internet?
Ich würde sagen, ja. Was allerdings jetzt nicht unbedingt daran liegt, dass die Netzbetreiber da jetzt grundsätzlich ihre Strategien ändern würden oder dass auf einmal Gebiete, die sie bis dato unattraktiv fanden, jetzt auf einmal für sie doch interessant werden, sondern das hat dann tatsächlich mit der Regulierung zu tun, also mit den Vorgaben, die die Bundesnetzagentur ja an die Frequenzvergabe geknüpft hat. Das heißt, um 5G ausbauen zu dürfen, müssen die Anbieter bestimmten Kriterien, bestimmten Anforderungen genügen. Da gab es ja dann sehr konkrete Vorgaben. Es müssen so und so viel Prozent der Bevölkerung mit so und so viel Geschwindigkeit unterstützt werden. Und das zielt natürlich darauf ab, auch die bisher schwächer versorgten Gebiete entsprechend in den Ausbau mit einzuziehen. Und im Augenblick läuft ja in der Branche auch gerade eine Diskussion, wie man mit diesen sogenannten grauen Flecken umgeht. Also wir hatten es vorhin mal von den weißen Flecken, wo einfach gar kein Mobilfunk ist. Aber es gibt ja auch welche, wo einfach sehr wenig angeboten wird, wo vielleicht nur ein Anbieter ist. Und auch der hat dann nur ein relativ schwaches Netz dort gespannt. Und da passieren gerade Diskussionen auch zwischen den Anbietern. Wie kann man da vielleicht auch gemeinsam was aufbauen, gemeinsame Infrastruktur hinstellen? Und verschiedene oder mit National Roaming, also mit dem mit der Berechtigung, dass Kunden eines Anbieters auch ein anderes Netz nutzen dürfen, die Situation verbessern.
Aber von diesem Netzausbau profitieren tatsächlich nur Leute, die mindestens ein 4G, also ein LTE-Handy haben oder eben ein 5G-Handy haben? Oder gibt es irgendeine Chance, dass auch Leute mit älteren Handys davon in irgendeiner Form profitieren? Die 2G-Netze werden vermutlich nicht mehr ausgebaut, oder?
Die werden nicht gezielt ausgebaut, die sind aber im Prinzip auch auf einem ganz guten Versorgungsstand. Wenn irgendwo ein neuer Funkturm hingestellt wird, dann wird da sicherlich auch 2G noch mit aufgeschaltet, weil wir gesagt hatten, dass ja quasi auch so die absolute Grundversorgung in Richtung Telefonieren und SMS ist.
Das kann also auch vereinzelt passieren.
Das kann durchaus passieren, ja. Aber 3G, also wer so ein Gerät noch hat, das hatten wir jetzt ja auch mehrfach gesagt, der muss tatsächlich schauen, wenn er weiter mit seinem Telefon Internet nutzen will, dass er sich da was Neueres anschafft. Aber das kann ja dann auch wirklich ein günstiges 4G-Gerät sein. Da muss man jetzt nicht unbedingt, da würde ich den Kollegen
zustimmen,
muss man nicht sofort auf 5G setzen. Ja.
Ja, Herr Meinert, nächste Frage.
Geht nach den SMS und vielleicht auch MMS, ändert sich durch 5G etwas bei der SMS oder ist das weiterhin 2G-Standard und weiterhin überall nutzbar?
Ja, gibt es da irgendwelche Änderungen, Herr Mansmann?
Im Moment sind da keine Änderungen. Die SMS können übers 2G-Netz übertragen werden. Und das 2G-Netz steht uns sicher noch viele Jahre zur Verfügung. Insofern wird es da keine Änderung geben vorerst.
Wunderbar.
Es gibt Fragen nochmal nach den Standards. 2G haben wir jetzt ausführlich besprochen. Jetzt fragt Herr Weizmann noch nach HSDPA und UMTS. Also, was sind da noch für Standards auf dem Markt?
Ja, Herr Rückheimer oder Herr Mansmann, wer möchte antworten?
Ja, ich.
Herr Mansmann, gut.
Ich antworte mal, ja.
Gerne.
Was hat es mit diesen sehr kryptischen Abkürzungen auf sich? UMTS haben wir ja schon gesprochen, das ist der vierte Standard, der jetzt nach und nach abgeschaltet wird, diese vierte Generation Mobilfunk.
Die dritte
Generation. Jetzt komme ich hier selber schon durcheinander. Aber dann war es noch HSDPA oder so ähnlich. Was hat es damit auf sich?
Ja, HSPA ist einfach eine Bezeichnung für ein UMTS-Übertragungsverfahren. UMTS ist 3G, das wird also abgeschaltet. Also HSDPA, HSUPA, HSPA, das ist die Zusammenfassung, D für Download, U für Upload, HSPA, Allgemeinbezeichnung, das fällt weg.
Das waren alles
Netzabschaltung 3G.
Das waren alles 3G-Techniken. So ein bisschen Erweiterungen vom UMTS-Standard, die das UMTS-Netz noch mal ein bisschen schneller gemacht haben, oder?
Genau das.
Ein bisschen schneller ist gut. gut. Das ist von 384 Kilobit auf 42 Megabit erweitert worden am Ende.
Okay, das also, ist eine Menge.
Da ist schon eine gewaltige Evolution drin.
Aber die Evolution geht zu Ende, das Netz wird abgeschaltet. Da gibt es also kein Happy End für diese Netze. Herr Meinert, die nächste Frage.
Herr oder Frau Fröhlich schreibt, ich nutze noch ein, ich sage jetzt mal den Namen nicht, aber ein Handy, Mobiltelefon, was nicht Android und auch nicht iPhone, Apple ist, ein anderer Standard noch. Was ist mit diesen anderen Standards? Gibt es die überhaupt noch am Markt und sind die weiterhin nutzbar?
Gibt es nicht mehr wirklich am Markt, wenn ich da antworten darf. Also ich nehme an, es geht um Microsoft, die ja auch mal ein Handybetriebssystem gemacht hatten. Mhm. Oder auch andere Firmen, eigene Standards, die sind nicht mehr am Markt. Also der Markt ist mittlerweile für Smartphones wirklich sehr eindeutig von Apple und Android beherrscht, von iOS und Android. Aber das Gerät funktioniert natürlich weiterhin in dem Rahmen, wie es das bisher auch schon getan hat. Das heißt, es wird natürlich kein 5G können, weil das zu dem Zeitpunkt überhaupt noch keine Rolle spielte und weil 5G-Modelle für diese alten Betriebssysteme auch nicht mehr entwickelt werden. Aber man kann es natürlich weiterhin mit dem, was es kann, nutzen. Wenn es natürlich ein 3G-Gerät ist, das zudem auch noch ein mittlerweile ausgestorbenes Betriebssystem unterstützt, dann würde ich sagen, wäre es vielleicht doch auch ein Zeichen, sich mal nach was Neuem umzuschauen.
Ja, alternative Betriebssysteme jenseits von Android und Apple sind leider nicht mehr so ganz der neueste Schrei.
Kann man sagen, gibt es ein Alter, wo man sagt, wenn man jetzt noch ein gebrauchtes Handy geschenkt kriegt oder billig zu kaufen bekommt, ein Alter, wo man sagt, ab dann sollte man es auf keinen Fall mehr nutzen, auch nicht so als Notfallhandy?
Also ich sag's mal umgekehrt, der Vorteil ist natürlich, 4G ist jetzt wirklich schon seit 10 Jahren am Markt und vielleicht seit 8 Jahren sicherlich auch einfach etablierter Stand der Technik. Also es muss schon ein ziemlich altes Gerät sein, wenn das jetzt wirklich nur noch 3G unterstützt.
Die andere Frage wäre natürlich mit den Sicherheitsupdates. Bei älteren Handys gibt es ja häufig keine Updates mehr. Ist das was, wo ich mir Sorgen machen sollte, Herr Mansmann?
Ja, sollte ich durchaus. Also ein Gerät zu verwenden, das keine Sicherheitsupdates mehr bekommt, ist grundsätzlich ein Risiko, weil ich zum Beispiel durch den Besuch von speziell präparierten Webseiten oder Ähnliches mir dann Anwendungen einfangen kann, die sich auf dem Gerät installieren und dann etwas machen, was ich nicht will. Insofern ist es schon gut, aktuelle Geräte zu verwenden, insbesondere wenn ich Internetdienste nutze.
Für den Otto-Normalverbraucher, da haben wir jetzt viel Kritik gesagt, ich brauche eigentlich gar kein noch schnelleres Internet auf dem Smartphone, mir reicht der bisherige Standard, aber ich bezahle ihn ja letztendlich dann irgendwie mit. Kann man dieser Kritik etwas entgegensetzen? Das heißt, gibt es auch Vorteile für Menschen, die es jetzt im Moment noch nicht nutzen, das 5G-System?
Ja, da haben wir ja tatsächlich einen Punkt angesprochen, dass tatsächlich auch Leute, die ein 4G-Handy nutzen, von diesem 5G-Ausbau profitieren. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, das ist ja, glaube ich, eine Mischkalkulation für die Anbieter. Oder wie muss ich das sehen, Herr Rückheimer?
Also ich würde das Stichwort Effizienz vielleicht tatsächlich noch in die Überlegungen mit einbeziehen. Also 5G ist einfach nochmal ein ganzes Stück effizienter in der Datenübertragung als 4G. Und da profitiere ich als 4G-Nutzer, also zum einen, Urs Mansmann hat es schon gesagt, technologisch davon, dass der Standard der Ältere auch mit unterstützt wird, aber auch rein praktisch, weil die Power-User, die große Kapazitäten im Netz belegen, weil sie einfach viele Daten runterladen, die sind natürlich tendenziell die Ersten, die in Richtung 5G wechseln. Und damit wird 4G dann auch ein Stück weit entlastet. Also gerade als Normalo-Nutzer, der keine besonders hohen Ansprüche hat, habe ich eigentlich ganz gute Aussichten, dass 4G mir in Zukunft mehr bieten wird, dadurch, dass 5G eben quasi die Technik-Freaks und die Power-User ein Stück weit abholt.
Das ist doch auch mal eine Botschaft. Vielleicht noch eine Frage.
Ja, wie schaut es denn aus mit der Ökobilanz? Hat 5G da Vorteile, weil ja Strahlung vielleicht geringer ist, Energieleistung geringer, aber andererseits fällt natürlich dann irgendwann auch wieder mehr Elektroschrott an. Also zur Ökobilanz, kann man da was sagen?
Ja, wer mag dazu was sagen?
Ja, kann ich was dazu sagen?
Herr Mansmann.
Es ist so, dass der Stromverbrauch von 5G-Anlagen insgesamt geringer ist, einfach weil die Übertragung effizienter gestaltet ist, sodass da insgesamt der Energiebedarf der Netze sinkt. Und zwar sehr deutlich gegenüber 3G besonders, aber auch noch gegenüber 4G. Jede neue Generation erhöht die Effizienz erheblich. Die andere Seite der Waage sind natürlich dann die neuen Geräte, der Elektroschrott, der entsteht. Das sind sehr komplexe Rechnungen, da muss man mal eine gesamte Ökobilanz aufstellen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was unterm Strich dann rauskäme.
Mhm. Vielleicht noch eine allerletzte Frage, Herr Meinert.
Ja, die alten Handys hatten wir besprochen. Wie sieht es noch mit neuen Tarifen aus? Ist da in Zukunft mehr noch zu erwarten?
Ja, worauf sollte ich im Zweifelsfall achten, Herr Rückheimer, wenn ich jetzt hier einen Handytarif abschließe? Gibt es da vielleicht noch ein, zwei Tipps?
Also wenn ich ein 5G-Gerät nutzen will, dann brauche ich natürlich auch einen 5G-Tarif. Wenn man beim Netzbetreiber kauft, dann kriegt man sowieso beides in Kombination. Das ist relativ klar. Ich denke, 5G ist jetzt relativ neu auf dem Markt und wird insgesamt eine ähnliche Entwicklung erleben, wie wir es bei 4G auch gesehen hatten. Also im Augenblick kriegen wir 5G-Tarife in erster Linie bei den Netzbetreibern, bei den Discountern noch nicht. Da warten wir im Prinzip darauf, dass der Erste vielleicht sich da mal aus der Deckung wagt und vielleicht auch ein 5G-Angebot macht. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen hatten, ist der vierte Anbieter, der ja auch im Markt oder zumindest auf der Startposition steht, nämlich 1&1. Die haben ja auch 5G-Frequenzen erworben, haben noch nicht gestartet, werden das aber voraussichtlich im Jahr 2021 tun. Das heißt, da kommt dann natürlich auch noch mal ein weiterer Anbieter dazu, der vielleicht auch die anderen preislich ein bisschen unter Druck setzen könnte. Insofern, ich denke, die Tendenz wird schon die sein, man bekommt mehr Mobilfunk für sein Geld in Zukunft.
Und damit geht unsere Sendung jetzt auch langsam, aber sicher zu Ende. 5G, mehr Mobilfunk fürs Geld, das ist doch mal ein Versprechen. Vielen Dank an meine Experten, Hannes Rückheimer vom Magazin Connect, Stefanie Karnert von der Verbraucherzentrale Brandenburg und Urs Mansmann vom Technikmagazin CT. Danke auch an die Kollegen in Regie und Technik und am Hörertelefon. Und vielen Dank natürlich auch an die vielen Hörerinnen und Hörer, die sich mit Fragen an der Sendung beteiligt haben. Nächste Woche heißt es dann hier beim Marktplatz Wallbox und Co., wie der Strom zum Auto kommt. Kommenden Donnerstag hier wieder 8:08 bei uns im Deutschlandfunk, dann mit meiner Kollegin Silke Hane am Telefon. Am Mikrofon, nicht am Telefon. Und wenn Sie jetzt gerade ohnehin nichts Besseres zu tun haben, dann bleiben Sie doch einfach dran. Im Anschluss nach den Nachrichten läuft hier gleich die Sendung Umwelt und Verbraucher, die ich auch gerne ans Herz legen möchte. Heute mit meinem Kollegen Georg Ehring und bei ihm geht es heute unter anderem um die Standortsuche für ein mögliches Atommüllendlager. Das war der Marktplatz für heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.